Letzte Woche stand bei Carney alles im Zeichen des SZ-Wirtschaftsgipfels in Berlin. Der findet meist im November statt. Dieses Mal war es das 17. Mal und an 3 Tagen kommen Wirtschaftslenker, Unternehmerinnen und Politikerinnen zusammen, um über das wirtschaftliche und politische Weltgeschehen im Großen wie im Kleinen zu sprechen. Und wir wollen uns in unserem Carney-Podcast auch mit den Themen des Gipfels beschäftigen. Und ich freue mich, das mit Carneys Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu tun. Marc Lackner ist bei mir. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Gespaltene Welt, geeintes Europa, Zeit für einen Neuanfang. Unter diesem Titel fand der Gipfel statt und natürlich waren die multiplen Krisen auch Teil und Inhalt der Panels. Der schreckliche Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten, der Konflikt im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Darüber sprach zum Beispiel Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, der gerade zu Besuch in Berlin war. Aber auch die wirtschaftspolitischen Themen standen auf der Agenda. Marc, du hast gemeinsam mit Stefan Hartung, dem CEO von Robert Bosch, und der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier und Sabrina Soussan von Suez auf dem Panel gesessen. Und die erste Frage war gleich, was ist die bedeutendste Krise, die sie derzeit umtreibt? Ich fand die Reaktion der Gäste ja ziemlich eindeutig.
Ich habe das mit der Krise sowieso nicht so, weil ich habe den Titel ja schon gelesen gehabt und gedacht, mein, ich mag eigentlich gar nicht den Begriff Krise, weil Krise ist ja eine Sache, die da ist und die dann auch aufhört. Und ehrlich gesagt, mich interessiert im Moment und beschäftigen auch eigentlich alle Veränderungen, die wir gerade haben, weil ich sehe das gar nicht so als Krise, sondern eher als Phase der wirklich tiefgreifenden Transformation und das wird auch noch länger dauern. Also von daher muss ich sagen, so ein Einzelelement jetzt da rauszupicken, zu sagen, das ist jetzt ganz wichtig. Vieles ist ganz schrecklich, vieles ist ganz schwierig, aber in Summe ist der Vorgang einfach das Thema.
Niemand wollte über die Krisen sprechen. Alle haben Zuversicht ausgestrahlt und sind überzeugt, dass eine Chance ist auch. Und ich halte persönlich sowieso nichts von Todesgesängen. Und ich halte auch nichts von diesem Spruch, Deutschland der kranke Mann Europas. Ich bin zutiefst überzeugt, wir können aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, denn wir haben keinen Erkenntnismangel, weder auf nationaler Ebene als auch in den Unternehmen, sondern wir wissen, was zu tun ist. Es ist eher eine Umsetzungskrise.
Was meinst du mit Umsetzungskrise?
Umsetzungskrise heißt, wir wissen auf nationaler Ebene Bürokratiestau, Arbeitskräftemangel, auf Unternehmensebene sind Themen wie KI, Resilienz, die Sachen anzugehen. Und da muss man mit Zuversicht, mit Freude und auch mit Überzeugung rangehen. Und dann würden wir da schon einen großen Sprung nach vorne machen.
Ich habe mich ja auch gefragt, es ging ja immer wieder zurück auf die Krisen. Wie schlimm doch alles ist, ist Deutschland noch wettbewerbsfähig? Auch eine wichtige Frage, die gestellt wurde. Was würdest du sagen, ist das so eine typisch deutsche Art? Du hast ja viel international gearbeitet, du arbeitest immer noch viel international. Wie siehst du das?
Also jammern und kritisieren, das gehört ja zum deutschen Gemüt ein bisschen. Und das ist natürlich erstmal hemmend, wenn man da in die USA schaut. Die haben ja diesen Frontier Spirit. Die haben so das Gedankengut, never waste a good crisis. Für die gibt's überall Möglichkeiten. Und das Glas ist dann halt nicht halb leer, sondern halb voll. Und da ein bisschen uns davon abzuschneiden, das ein bisschen auch bei uns mit reinzubringen, das wäre hilfreich, weil die großen Themen dieser Welt, Resilienz, Nachhaltigkeit, auch wachsende Unsicherheiten, das sind Themen, da braucht man Zuversicht, da muss man vorangehen, da muss man überzeugt sein und das wäre schon gut, wenn wir in Deutschland da mehr hätten.
Die Unsicherheit post-Covid, die ist ja für viele Menschen noch da, auch bei den Unternehmen. Was sagst du jetzt den Klienten? Lieber zurückhalten oder gerade in Zeiten von Unsicherheiten wie jetzt auch was wagen?
Ganz klar auch was wagen. Wir brauchen Risikofreude. Es sind große Herausforderungen draußen. Wir haben große Ausschläge auf der Nachfrage und auf der Lieferseite, wir haben neue Themen, wir haben geopolitische Themen und wir können nicht alles beim Alten belassen. Wir müssen transformieren, wir müssen Kulturwandel anstreben und wenn man uns nach links und rechts schaut, wir werden ja nicht auf einmal riesige Wachstumsraten im Land haben, sondern wir müssen Sachen ändern wollen. Wir müssen Sachen zum Guten anschieben und wir müssen Dinge ausprobieren. Und da gehört natürlich das Risikothema und auch Mut dazu, das zu machen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer die Sisyphusarbeit mit Bürokratieabbau. Da müssen wir rangehen. Und klar geht es nicht von heute auf morgen. Da müssen wir Schritt für Schritt die Möglichkeiten der Digitalisierung ausbauen und auch mal links und rechts schauen. Ich denke immer an die dynamischen Staaten im Baltikum, die machen es uns vor. Oder auch wenn man weltweit schaut, nach Singapur. Klar sind es kleinere Länder, kleinere Bereiche, aber es hält uns ja nichts zurück, das auch bei uns in Hamburg, Berlin oder München mal zu testen. Und daher Risikofreude und Mut wichtig.
Mut zum Bürokratieabbau. Das Thema wird immer angebracht, wenn es um den Wirtschaftsstandort Deutschland geht. Zu viel Bürokratie hält Unternehmen davon ab, in Deutschland zu investieren. Wie ist es denn aus deiner Sicht um die Industriepolitik in Deutschland bestellt, wenn wir über die Zukunft Deutschlands sprechen?
In Deutschland haben wir eine super Basis, auch nach vorne erfolgreich zu sein. Tolle Bildungspolitik, tolle Forschungslandschaft, gute Ausbildung, gute Infrastruktur, auch wenn viele drüber jammern. Aber wir brauchen natürlich auch eine strategische Industriepolitik. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen, wir brauchen Anschub in bestimmten Bereichen und wir brauchen wirklich verlässliche Leitplanken. Und ganz häufig sehe ich, treffe ich Leute aus der Führungsetage, die genau diese Mängel als Hemmschuh betrachten. Und dann kann man natürlich auch manchmal nachvollziehen, dass der Mut ein bisschen fehlt, die risikofreudigeren Entscheidungen zu treffen. Aber hier müssen wir nachlegen. Und da auch wieder links und rechts geschaut. Frankreich macht es ja vor, wie man Leitplanken treffen kann und finden kann, dass man da auch industriepolitisch und industriemäßig Sachen aufbauen kann. In den USA mit dem Inflation Reduction Act, da kann man viel drüber diskutieren, aber es gibt zumindest dann einen Anschub, bestimmte Sachen zu tun, Reshoring, investieren in Zukunftsthemen, die man vielleicht sonst nicht macht.
Wenn wir darüber sprechen, dass Unternehmen in Deutschland investieren, dann bedeutet das häufig mehr oder neue Arbeitsplätze auch. Interessant fand ich, dass sich das in den letzten Monaten, vielleicht so in den letzten ein, zwei Jahren geändert hat, dass man nicht mehr oder nicht mehr nur vom Fachkräftemangel spricht. Da hören wir jetzt mal rein, was uns die Personalchefin von TUI erzählt hat, Frau Reiß.
Ich glaube, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir sehen in unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Ländern, aber auch in unterschiedlichen Funktionen, dass Arbeitskraft fehlt, beziehungsweise einfach bei der Vollbeschäftigung in Deutschland aktuell tatsächlich hart umworben ist. Und genau in diesem harten Kampf müssen Unternehmen sich positionieren und den Generationenthemen, die wir gerade auf der Bühne hatten, auch tatsächlich Einhalt gebieten, beziehungsweise was anbieten.
Ulrike Malmendier, mit ihr hast du ja gerade erst ein Doppelinterview gegeben. Die sagt ja, das ist der entscheidende Faktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland und dessen Bewertung. Also nicht der BIP ist der Indikator, sondern ob wir in Deutschland noch genügend Arbeitskräfte haben. Stichwort demografischer Wandel, Stichwort Einwanderungspolitik. Teilst du diese Einschätzung?
Definitiv. Das Thema Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel ist ein riesiges Thema und das wird uns die nächsten Dekaden, wenn wir es jetzt nicht angehen, auch belasten. Und wir haben letztes Jahr schon in einer Studie drüber gesprochen, bei unserem Fabrik des Jahreswettbewerbs. Und aus meiner Sicht gibt es drei Hebel, um das anzugehen, und zwar jetzt. Zum einen, wir müssen Aus- und Fortbildung angehen. Das heißt, es kann nicht sein, dass ein Instandhalter jetzt nur mechanisch oder technisch ausgebildet wird, sondern er muss natürlich auch Industrie 4.0 in Digitalisierung können. Zum Zweiten, das ist mir auch besonders wichtig, wir müssen das Reservoir an Arbeitskräften voll ausschöpfen. Wir denken da auch mal an die Arbeitszeiten und den Anteil berufstätiger Frauen in Deutschland. Hier kann man sicherlich noch mehr tun und Anreize schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, dass es auch einfacher und verträglicher ist. Und das Dritte, das ist mir besonders wichtig, das ist das Thema Automatisierung, künstliche Intelligenz. Hier müssen wir Themen, die keiner machen will, die einfach immer wiederkehren sind, die vielleicht auch stupide sind, die gefährlich sind, die müssen wir automatisieren, die müssen wir vielleicht auch ergänzen mit künstlicher Intelligenz, um so Leistungssprünge zu schaffen. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, das sind auch Leistungssprünge von 30-40% dann auch möglich. Und da ist mir ganz wichtig, das müssen wir jetzt angehen, in den Unternehmen, in den Regionen, aber auch auf nationaler Ebene.
Zur künstlichen Intelligenz, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Du hast ja mit vielen Unternehmenslenkern auf dem Gipfel auch gesprochen und ich kriege den Eindruck, es gibt keinen Konzern, es gibt keinen Mittelständler, es gibt eigentlich kein Unternehmen, das nicht eine Transformation vor der Brust hat.
In der Tat, also ich habe mit vielen gesprochen und die Transformation, eine Erneuerung der Unternehmensmodelle, Neuausrichtung von Themen, die es gibt, das ist überall auf der Tagesordnung. Und wir als Kani haben ja da auch ein Thema, das nennt sich für die Transformation Regenerate. Da gehen wir mit einem besonderen Ansatz ran, da wollen wir Themen in Frage stellen, das heißt Rethink. Wir wollen Themen wieder in Einklang bringen, die vielleicht aus dem Ruder gelaufen sind, Stichwort Lieferketten, Rethink. Und dann letztendlich dann auch die Geschäftsmodelle neu aufbauen und das heißt dann Regenerate. Und egal, wo wir sind, das ist ein Thema, es muss richtig gemacht worden, und zwar Ende zu Ende. Und nicht nur Silos zu optimieren oder einzelne Themen anzugehen, sondern um das ganze Potenzial zu heben, sollte man Ende zu Ende gehen.
Transformation, auch ein sehr wichtiges Thema bei Daimler Truck. Wir hatten die Vorständin Karin Rathström in unserer Kani Lunch Session zu Gast. Und wir hören mal ganz kurz rein, was sie gesagt hat.
Well, I think in Daimler Truck we have actually several parallel challenges. One is the transformation of the technology, where we see our customers now really start to shift to zero emission technologies, like battery electric, hydrogen drives. And at the same time, we recently became an independent company. So that's also quite a transformation from being part of the big Daimler Group together with Mercedes-Benz cars, now being a standalone company. And obviously for Mercedes-Benz trucks, where I'm responsible, it's also about financial transformation, where we come from a past where we maybe didn't get the results we wanted, but to really show that we are a great company that can also earn money.
Leadership, wenn das nicht gut ist, dann bringt auch die beste Transformation nichts. Ist das so? Was denkst du?
Definitiv. Leadership und für mich dann auch ganz wichtig, Haltung sind essentiell, die gehören dazu. In diesen Zeiten, wo Unsicherheit herrscht, wo neue Trends kommen, wo überraschende Schocks kommen, da muss die Führungsetage, Management, Vorstand hinter ihren Plänen stehen, die Trends aufgreifen, umarmen, überzeugt sein und dann auch intensiv kommunizieren und vorleben. Die Menschen, die in der Breite dann auch aktiv sind für die Unternehmen, müssen mitgenommen werden, sollen mitgenommen werden. Sie brauchen Erläuterungen, sie brauchen Trainings, sie brauchen Beispiele. Und dann ist es auch möglich. Haltung und Leadership gehören da zusammen. Und deswegen bin ich total davon überzeugt, wenn jemand vorangeht, dann funktioniert es auch. Und ich bin überzeugt, dass auch die Frau Rathström das sehr gut macht.
Du hast es eben angesprochen, künstliche Intelligenz, die Entwicklung sind vergleichbar mit dem Internet von vor 30 Jahren. Deshalb eben auch das Megathema für die Wirtschaftslenker. Welche große Transformation bringt denn das mit sich in den Unternehmen?
Dieses Thema oder das Stichwort vergleichbar mit dem Internet der 80er, 90er Jahre, das kann ich komplett unterschreiben. Weil wir sind in einem Umbruch, wo vieles, was heute selbstverständlich ist, morgen halt anders sein wird. Wir erleben es ja selbst im Tagtäglichen mit den Kindern in der Schule, das Thema ChatGPT oder Copilot bei Microsoft. Das wird benutzt, das wird eingesetzt und es funktioniert. Und das ist natürlich auch möglich dann für andere Anwendungen. Sei es jetzt bei Wissenstätigkeiten, sei es bei einfachen Tätigkeiten. Und wer da jetzt nicht dabei ist, das nicht als Priorität definiert, da jetzt nicht testet, Piloten macht, der wird später das Nachsehen haben. Klar gibt es dort Risiken, klar gibt es dort Gefahren, aber der da nicht vorne dabei ist, wird im Nachhinein die Gefahr haben und das Risiko haben, dass er einen Anschluss verliert. Deswegen mein klarer Anspruch und die Erwartungshaltung an die Lenker, hier vorangehen und hier für Hosting.
Du hast die Beispiele gerade schon genannt, Generative AI, ChatGPT, KI, aber dann im Allgemeinen, das hat für so eine visionäre Aufbruchstimmung gesorgt oder sorgt es immer noch. Es gab ja schon mehrheitlich jene auf den Panels, die mit Optimismus auf die Sache blickten. Hören wir mal ganz kurz rein.
Das Schöne an diesen Tools, sie sind demokratisiert, sie sind für jeden verfügbar und mit dem Know-how, was die Unternehmen haben über ihr eigenes Business, aber auch wie gepromptet wird, wie also diese KI sozusagen angesprochen wird und welche Compliance-Notwendigkeiten da sind, kann jedes Unternehmen sehr, sehr schnell für sich Use Cases identifizieren und dann nochmal eine Priorisierung machen. Wir empfehlen immer, sehr schnell ein Kompetenzcenter aufzubauen, ganz unkompliziert aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Dann diese Use Cases, diese Ideen, da kann man auch Hackathons machen, wirklich zu filtern und dann diejenigen zu nehmen, die die schnellsten, die größten Quick Wins sind, um einfach zu zeigen, dass die Technologie funktioniert.
Das war Marianne Janik, die Deutschlandchefin von Microsoft. Und Marc, übergeordnet hatte ich schon den Eindruck, dass die Experten auch eine Regulierung oder auch Leitplanken zu KI als notwendig ansehen. Wir haben darüber auch gesprochen mit Kenzer Sitabu von Fiege.
Also ich finde die Regulierung mit dem AI Act positiv. Vorteil weiß ich nicht genau, aber ich interpretiere das sehr positiv. Für mich ist das auch eine Art und Weise, diese Landschaft zu gestalten. Sprich, wie wir in Europa mit KI umgehen wollen, wie wir in Europa in einer digitalen Welt leben wollen. Und das zu klären, halte ich für den richtigen Schritt. Nur da sollte man nicht halten, sondern weiterdenken. Ne? Jetzt haben wir den Rahmen gestaltet oder designt und jetzt sollen wir umsetzen. Na, ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst von vielen, die sagen, ja, das hemmt die Innovation. Ich finde nur, wir haben jetzt nur lange diskutiert, wie der Rahmen aussieht und jetzt kommen wir langsam in die Umsetzung und das merke ich auch in der Praxis, dass tatsächlich viel mehr Umsetzung heute gibt als vor 5 Jahren.
Marc, wir haben sehr nach Deutschland geblickt, aber China, Decoupling, De-Risking, das war ein großes Thema. Aber ist der Blick auf China noch der richtige?
Mir ist wichtig zu sagen, die Globalisierung, globale Lieferketten sind wichtig und werden auch in Zukunft wichtig bleiben. Ricardo 1815 hat schon gesagt, der komparative Kostenvorteil funktioniert und das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Und die Zusammenarbeit mit China als Markt, als Lieferant, als Partner oder auch manchmal als Rivale oder Wettbewerber, das ist wichtig, um dort Umsätze zu machen, aber auch seine Waffen zu schärfen für andere Märkte. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich offen und wachsam herangehen und da nicht blauäugig reingehen, wie wir vielleicht auch in der Vergangenheit teilweise sind. Weil die Spielregeln sind da teilweise anders. Ich habe auf dem Wirtschaftsgipfel auch verstanden und gelernt, der Vertrag ist der Anfang, dann fängt die Verhandlung an. Und wir müssen halt auch aufpassen als Deutschland und insbesondere als Europa, wenn wir weiter denken, dass wir nicht der Spielball zwischen USA und China werden. Wir müssen eine eigene Position finden, eine geeinte Position finden, um so letztendlich dann auch Chancen und Risiken gut einschätzen zu können und agieren zu können.
Eine Branche, für die die Zusammenarbeit mit China ja essentiell ist, das ist die Automobilbranche. Und wir konnten auf dem Gipfel auch mit Oliver Blume sprechen, dem Vorstandsvorsitzenden von Porsche und VW, der dazu Folgendes gesagt hat.
Ich glaube, für die deutsche Automobilindustrie ist es wichtig, sich auf die eigenen Stärken zu beziehen, aber auch das zu lernen, was dort im Moment in China besteht. Der Volkswagen-Konzern hat die Strategie so aufgesetzt, dass wir deutlich mehr Entwicklungsarbeiten und Softwarearbeiten in China machen für chinesische Kunden und das zumindest mit chinesischen Partnern. Denn das ist auch wichtig, dass man eben das nutzt, was es in diesem Marktumfeld gibt, und dann die richtigen Partnerschaften in Win-Win-Situationen schließt.
Das genau braucht Deutschland, um als Wirtschaftsstandort ahead zu bleiben. Marc, vielen Dank, dass wir zusammen ein wenig den Gipfel zusammengefasst haben. Für unsere Hörer kann ich sagen, ihr findet weitere inhaltliche Informationen auf unserer Homepage de.carney.com. Da könnt ihr euch die Videos unserer Gesprächspartner auch anschauen und weiteres nachlesen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Carney Impact Podcast.